Prinz Andrew beispielsweise, der in seinem BBC-Interview, glaube ich, so 10 Lügen hatte, die man halt objektiv nachprüfen konnte. Sowas ist ziemlich dumm, zu behaupten, ich kann nicht schwitzen, und dann gräbt halt die englische Presse Bilder auf, wo er schwitzt. Oder es gibt geschicktere Lügner wie Rene Benko beispielsweise, die sagen nur Sachen, die kaum nachprüfbar sind.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Professor Sala. Ich freue mich auf unseren Austausch und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Guten Morgen, grüße Sie.
Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, weil ich ja in Ihrem Buch wieder einen neuen Begriff und sogar eine neue Wissenschaft kennengelernt habe, Mentiologie. Und Sie sind ein Experte in der Wissenschaft. Könnten Sie vielleicht für alle Zuhörer erklären, was das überhaupt bedeutet?
Genau, Mentiologie ist ein Ausdruck von Stieglitz, was im Grunde Lügenkunde heißt, die Wissenschaft über das Lügen. Und ja, ich habe ein Buch geschrieben, das sich eigentlich mit Vernehmungstechniken beschäftigt. Wie kann ich Vernehmungstechniken auf normale Verhandlungen anwenden, um mehr Informationen zu gewinnen? Und ein wichtiges Kapitel darüber ist über Lügen erkennen. Was für Arten von Lügen gibt es? Wie kann ich sie erkennen und so, genau.
Und das ist ja ein Gebiet, glaube ich, was Menschen extrem fasziniert. Ich meine, es gibt ja unglaublich viele Serien, die dieses Thema behandeln. Vielleicht bevor wir mit Märchen starten, können Sie vielleicht die Erwartungen ein wenig einschränken und die Top 3 Mythen über die Vernehmungsmethoden, Lügenerkennung und dieses Gebiet entlarven, damit wir darauf nicht mehr reinfallen. Oder ich auf jeden Fall nicht. Ne?
Okay, erster Punkt. Lügner können durchaus in die Augen schauen. Das ist, glaube ich, einer der großen Mythen, dass Leute, die lügen, es nicht schaffen, Blickkontakt zu halten. Das ist sehr, sehr weit verbreitet, diese Vorstellung. Diese Vorstellung wissen natürlich Lügner genauso. Deshalb versuchen Lügner mit Absicht sehr, sehr viel Blickkontakt zu halten. Sogar eher mehr, als es Leute, die sich halt nicht drum kümmern, gewöhnlich machen. Mhm. Zweiter Punkt. Auch Leute, die sozial hochstehen, können lügen. Es gab früher mal so die Vorstellung, man musste so die soziale Stellung sich eines Menschen anschauen und dann könnte man beurteilen, ob der jetzt eher lügt oder nicht. Nein, es ist aus allen Klassen können Leute lügen. Oftmals der Vorstandsvorsitzende hat halt mehr zu verlieren, wenn er vielleicht mit einer Lüge auffliegt, als der Sozialhilfeempfänger. Und dritter Punkt, es gibt nicht die Pinocchio-Nase. Es gibt nicht das eine körpersprachliche Merkmal, an dem man wirklich erkennen kann, diese Person lügt. Also Blickkontakt habe ich ja schon angesprochen. Es gibt sehr, sehr viele Bücher und sehr, sehr viele auch schlechte Bücher zu dem Thema. Was weiß ich, an die Nase fassen, links nach oben schauen, wenn ich mir was ausdenke. Alles statistisch nicht nachweisbar. Es gibt ein paar wenige Sachen, die treten bei Lügen häufiger auf, aber statistisch relativ schwach. Was weiß ich, Pupillenweiten stimmt ein wenig, aber eben auch nur bei manchen Lügnern. Und es gibt auch Leute, die sagen die Wahrheit und dann weiten sich die Pupillen auch.
Herr Professor Sala, wenn man so viel über Lügen weiß, sind Sie dann besonders gut im Lügen oder sind Sie dann besonders vorsichtig beim Lügen?
Also je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto weniger lüge ich, denke ich. Ich glaube, man hört so auf, kleine Lügen, die Höflichkeitslügen versucht man immer mehr zu vermeiden. Ich glaube,
Ihre Frau?
Wie bitte?
Gefällt es das Ihrer Ehefrau, dass Sie so viele kleine Lügen vermeiden?
Die Höflichkeitslügen kommen zu kurz. Nein, die mache ich natürlich immer noch. Insofern Ich glaube, man kann schon besser werden mit dem Lügen, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt. Also in meinem neuesten Buch gibt es auch ein Kapitel, die perfekte Lüge. Ist es möglich, wenn ich mir die ganze Forschung zu dem Thema anschaue, wirklich perfekt zu lügen? Und man kann auf jeden Fall sehr, sehr viel besser werden, denke ich. Ob es perfekt möglich ist, dass die Lüge absolut nicht aufdeckbar ist, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber kommt auf die Gesprächssituation an.
Der Professor Dalle, Sie beschäftigen sich damit ja sehr professionell. Wenn wir jetzt einen normalen Bürger nehmen, der einfach besser die Lügen erkennen möchte, was kann er überhaupt lernen und was nicht? Wo sagen Sie, man kann wirklich besser werden und das mit einem vertretbaren Aufwand?
Also es gibt ein paar Sachen, die sind relativ einfach umzusetzen. Beispielsweise Konstanz der Erzählung. Es ist so, dass sich echte Erinnerungen besser einprägen als ausgedachte Geschichten. Wenn ich Ihnen also erzähle, wie ich gestern, was weiß ich, beim Skilaufen war und Ihnen dann nochmal in 3 Monaten davon erzähle, dann kann ich das relativ gut machen. Wenn ich mir dagegen ausdenke, dass ich gestern beim Skilaufen war und es in 3 Monaten wieder erzähle, werde ich Schwierigkeiten damit haben. Deshalb, wenn ich Leute über einen gewissen Zeitraum über eine Sache befrage, kann ich schon sehen, ist die Geschichte im Kerngeschehen eigentlich dasselbe. Das ist ein ganz gutes Merkmal. Zweiter Punkt, Details. Echte Geschichten merkt man sich sehr, sehr viel mehr Details. Wenn ich also jemanden frage, und was hatte die Person genau an? Oder wer war jetzt da an der Kasse vom Kino? Dann kann man sowas, wenn man es echt erlebt hat, gewöhnlich meist, wenn man ein bisschen aufgepasst hat, ganz gut wiedergeben. Wenn ich mir so eine Geschichte ausgedacht habe, müsste ich schon sehr, sehr gründlich sein, um auch solche Details mir vorher auszudenken. Das heißt also, wenn ich irgendwelche Details abfrage und die Person kann die relativ schnell beantworten, ist das gewöhnlich ein Wahrheitskennzeichen. Allerdings auch wieder Vorsicht dabei, auch das hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass viele Details für Wahrheit sprechen. Deshalb erzählen Lügner oftmals mit Absicht, bauen einige Details ein, um damit glaubwürdiger zu erscheinen. Das ist, vorbereitete Details sind natürlich eher, können ein Wahrheitsmerkmal sein oder auch nicht. Also das Wahrheitsmerkmal ist eher irgendwas, wenn ich was Unvorbereitetes abfrage. Und dann die Frage, kann diese Person auf diese unvorbereitete Frage relativ schnell antworten? Auch das kann man ganz gut im Leben machen.
Und wenn ich jetzt aus der Perspektive eines Beraters das betrachte, für uns ist es zum Beispiel ja Fragen und Erkunden eine der wichtigsten Aufgaben, um die Situation besser zu verstehen, um Menschen besser zu verstehen und Entscheidungsvorbereitung besser zu treffen. Und es gibt so viele Fragetechniken. Haben Sie so eine Art Best Practices, Sie nennen das glaube ich auch Powerfragen, wo man da wirklich etwas einsetzen kann, wo Sie sagen, das hat sich wirklich bewährt?
Wie Sie schon sagen, also es gibt in der Tat viele Fragetechniken. Was ich immer sehr hilfreich finde, ist erstmal der anderen Seite die Gelegenheit geben, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Ja, das nennt sich der freie Bericht. Also ohne zu unterbrechen, sehr in einem normalen Gespräch einfach mal zuzuhören. Der Vorteil an dieser Technik ist erstmal, dass man da so gut wie nicht angelogen wird, sondern wenn hier es auf Themen kommt, die einer Person unangenehm ist, dann lässt sie halt einfach aus. Dann spricht sie nicht darüber, weil sie ja relativ frei ist, worüber sie sprechen möchte. Das finde ich sehr wichtig, dass man also erst mit den einfachen Fragen beginnt und dann, wenn man wirklich schwierige Fragen hat, dass man die eigentlich erst stellt, wenn man ein gewisses Gesprächsverhältnis aufgebaut hat. Und dann gibt es natürlich 1000 verschiedene Fragemöglichkeiten, die ganz hilfreich sein können, von offenen Fragen über Sachfragen. Was ich zum Beispiel auch immer sehr wichtig finde, ist, Emotionen mal abzufragen. Was haben Sie jetzt für ein Bauchgefühl, wenn wir dieses Projekt machen? Weil eben viele Entscheidungen zwar angeblich komplett rational getroffen werden, aber natürlich doch immer Emotionen im Hintergrund sehr stark mitspielen. Es gibt ja den Spruch, Entscheidungen werden emotional getroffen und danach rational begründet. Das ist also doch oft passiert, dass man eigentlich erst danach die Gründe anführt, warum man sich jetzt so verhalten hat.
Professor Gigerenzer hat das, glaube ich, untersucht. Das sind ja 60-70% aller Entscheidungen werden aus dem Bauch herausgetroffen und dann durch McKinsey-Berater untermauert, warum das die richtige Entscheidung war. Ja,
ah, genau.
Das ist auf jeden Fall die Aussagen von Professor Gigerenzer. Und wenn Sie jetzt in Ihrem Alltag unterwegs sind, was macht das mit Ihnen, Herr Professor Saller? Ich meine, so viel über Menschen zu wissen und gleichzeitig nicht davon abgelenkt zu sein. Ich meine, man sagt ja, Confirmation Bias ist überall. Das heißt, man versucht dann, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, überall Lügen zu erkennen. Ist, oder die Wahrheit jetzt im positiven Sinne, ist das bei Ihnen auch der Fall?
Nee, eigentlich nicht. Also ich kann das relativ gut aus- und abschalten. Es gibt in der Lügenkunde etwas, das nennt sich Truth Bias. Also dass wir von Natur aus davon ausgehen, dass die andere Seite die Wahrheit sagt. Das kommt ein bisschen durch Erziehung. Man wird eigentlich dazu erzogen, die Wahrheit zu sagen. Wahrheit ist der Standard und Lüge ist die Ausnahme. Und es hat natürlich auch eine gewisse Praxistauglichkeit. Also wenn ich mich morgens schon frage, ob jetzt der Bäcker mich übers Ohr gehauen hat und ob der Busfahrer irgendwie lügt, weil er wieder zu spät gekommen ist und ob meine Kinder mir irgendwas, dann ist halt das Leben sehr, sehr unpraktisch. Also so wie Steve Jobs immer den gleichen schwarzen Pullover trug, weil er keine Entscheidungen drüber treffen würde, würde es einfach unheimlich viel Energie kosten, wenn ich die ganze Zeit mir jedes Mal überlege, okay, werde ich jetzt hier angelogen oder nicht? Mhm. Sprich, also ich habe dieses Truth Bias schon auch. Ich gehe eigentlich davon aus, ich kann, wenn ich mich drauf konzentriere, kann ich genauer schauen, lügt hier jemand? Manchmal ist es sehr, sehr offensichtlich, dass es unbewusst passiert, dass ich sage, ja, also das ist jetzt aber so eine Lehrbuchaussage von jemandem, der nicht die Wahrheit sagt, aber kommt nicht so oft vor. Also gewöhnlich durchs Leben gehe ich nicht, dass ich bei jedem mehr frage, stimmt das jetzt oder stimmt es nicht?
Ja, wir sagen in diesem Kontext, Vertrauen reduziert Komplexität. Das heißt, wenn ich jedem misstraue, das würde unser Leben sowas von komplex und schwer berechenbar machen, dass wir bei jedem Schritt uns überlegen müssten, wie viel Energie ich überhaupt für den nächsten Schritt einsetze, weil ich niemandem vertraue.
Genau, genau. Plus natürlich, wenn das Verhältnis bis dahin nicht kaputt ist, wird es danach erst recht zerstört. Es ist ja auch so, wenn man eine Lüge entdeckt, man sagt es ja den anderen gewöhnlich nicht, weil es doch eine ziemlich harte Anschuldigung ist. Also ich sage jetzt nicht in der Verhandlung, da haben sie mich aber gerade wieder angeschwindelt oder so, sondern meist bemerke ich es, sage, ja, das erscheint mir jetzt aber eher unwahrscheinlich und ziehe halt Konsequenzen daraus. Dass man das wirklich drauf ankommen lässt und die andere Person stellt, ist ja schon ein ziemlich aggressives Vorgehen.
Und was ist Ihre Meinung zum Thema Smalltalk? Da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven drauf.
Also ich finde Smalltalk immer sehr, sehr hilfreich. Also erstens, weil ich es meist interessant finde, was die Leute mir erzählen. Ich mag Smalltalk wirklich ganz gerne. Zweitens, weil ich natürlich auch sehe, wie verhält sich eine Person, wenn sie entspannt spricht und wenn sie die Sachen erzählen möchte, die Sachen erzählt, über die sie sprechen möchte. Das nennt sich so die Baseline. Also ich sehe quasi, wie verhält sich eine Person, wenn sie die Wahrheit sagt, welchen Sprechtempo spricht sie, denkt sie viel nach zwischendurch, moduliert sie die Stimme viel und dann, wenn ich später die schwierigen Fragen stelle und irgendwie, dann kann ich das auch vergleichen, diese Baseline damit, wie die Person sich in den kritischen Situationen verhält. Und wie gesagt, Körpersprache ist ein relativ unzuverlässiges Merkmal, um Lügen zu erkennen. Aber wenn es zu großen Abweichungen von der Baseline kommt, ist das schon zumindest ein Warnhinweis, dass man schauen kann, also das ist der Person unangenehm oder vielleicht sollte ich hier nochmal genauer reingehen und das genauer untersuchen. Insofern Smalltalk immer gerne. Deutsche haben ja so ein bisschen die Tendenz, 3 Minuten mit Smalltalk reicht. Und dann kann man auch mit dem Gespräch beginnen. Also wenn Smalltalk auch mal 15 Minuten oder eine halbe Stunde geht, mache ich das auch gerne mit.
Und ich meine, ein Smalltalk zu führen, ist ja auch eine Kunst. Worüber sprechen Sie? Fußball, Wetter, Politik? Was sind Ihre Lieblingsthemen? Ja?
Genau, ja, hängt ein bisschen davon ab, in der Tat, was gerade so los ist, was man gerade irgendwie in den Nachrichten gelesen hat. Ich habe jetzt keine vorbereiteten Smalltalk-Themen, muss ich sagen. Relativ spontan, abhängig von der Situation und was gerade so in den Medien los war.
Okay. Und wenn Sie so eine Verhandlung sich anschauen, das muss ja nicht Vernehmung sein, aber in jeder Verhandlung geht es um die Informationsasymmetrie. Das bedeutet ja, hier richtig zu führen, richtig Fragen zu stellen, ist ein unschätzbarer Vorteil. Das ist ja Ausgleich der Asymmetrie der Information, jede Verhandlung, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Ja, ich mochte, Sie zitieren auch in Voss, das ist eine der spannendsten Vermarkter der Verhandlungstheorien. Mhm. Wie sehen Sie Verhandlungsführung?
Genau, ich wollte ihn gerade zitieren, Voss, ein guter Verhandler bereitet sich vor auf eine Verhandlung, ein sehr guter Verhandler nutzt die Verhandlung, um Überraschungen über seinen Gesprächspartner herauszufinden. Denke ich auch. Also es ist einfach sehr, sehr wichtig in der Verhandlung, und dafür sind eben auch persönliche Verhandlungen wichtig, mehr Informationen zu erlangen. Und also zum Beispiel zu der Frage, warum verhält sich mein Gesprächspartner irrational? Kommt ja öfters mal in Verhandlungen vor. Man denkt sich, warum macht er das jetzt? Das ergibt eigentlich nicht nur für mich keinen Sinn, sondern auch aus seiner Perspektive keinen Sinn. Und da gibt es dann halt eben viele verschiedene Sachen, wie oftmals ist es ein Informationsdefizit. Also vielleicht mal ein Fall aus meiner praktischen Arbeit. Ich war für die OECD tätig in Rumänien und wir hatten ein Projekt mit dem Verkehrsministerium dort gemacht und hatten dann Zwischenergebnisse den Staatssekretär präsentiert und haben dann den Staatssekretär gefragt, ob er nicht nach Paris kommen möchte zur OECD und einen Vortrag drüber halten möchte. Und er war komplett uninteressiert. Der schaute so gelangweilt und meinte, ja, vielleicht, vielleicht nicht und so weiter. Und wir haben es einfach nicht verstanden. So, wer will nicht nach Paris kommen auf Kirmenkosten? Wer möchte nicht irgendwie vor wichtigen Leuten Vortrag halten? Ja, und zwei Tage später haben wir dann eben in der Zeitung gelesen, dass er ersetzt wurde durch jemand anders. Und er wusste da schon, durfte es uns aber natürlich im Gespräch nicht sagen. Und sowas kommt eben relativ oft vor. Informationsdefizit, eine Seite weiß etwas, was die andere Seite nicht weiß.
Und Sie erwähnen, das habe ich auch bei Ihnen gelernt, es gibt einen sogenannten Othello-Fehler, nach dem Shakespeare-Darsteller genannt. Können Sie den auch erläutern, weil ich den auch spannend fand?
Ja? Othello-Fehler, genau, das ist im Grunde ein bisschen, was Sie unter Confirmation Bias angesprochen haben. Das ist, wenn ich überzeugt bin, dass eine Person schuldig ist, wie so Othello damals war von seiner Ehefrau, dann kann ich halt alles, was diese Person tut, auslegen als eigentlich Merkmal dafür, dass diese Person eben schuldig ist. Das machen eben auch schlechte Vernehmer, die glauben, okay, ich weiß, die Person mir gegenüber ist der Täter und dann alles, was er sagt oder tut, wird dann genauso ausgelegt, dass es eben ein Zeichen dafür ist, dass er auch ja, schuldig ist.
Und das ist ja insofern gefährlich, weil wenn jemand einfach zum Beispiel in einer Verhandlung, es muss ja nicht Vernehmung sein, unter Druck steht, dann ist er emotional so aufgeladen, dass man vielleicht einige Faktoren als Lügen einschätzt, obwohl er einfach nur aufgeregt ist. Ja.
Genau, das ist ja selbst beim Lügendetektor das große Problem, dass eigentlich Lügen und Aufgeregtsein relativ ähnlich zueinander sind. Und diese Unterscheidung, ist eben sehr, sehr schwierig nach Körpersprachmerkmalen, was weiß ich, wenn er plötzlich anfängt zu schwitzen und sich immer an die Nase greift und viel blinzelt und sowas. Ja, kann aber auch sein, dass er eben emotional sehr stark aufgewühlt ist. Schönes Beispiel fand ich,
ja,
über ihn gerade gesprochen, Jill O'Farim, der war ja sehr viel im Fernsehen. Und wenn man sich so seine Körpersprache anschaut, zeigt die einerseits schon eine ganze Menge der Lügenmerkmale. Also er hat unglaublich unruhige Augen, die immer hin und her gehen. Für Sprache ist irgendwie so Stocken, Nachdenken an den falschen Stellen, als wollte man seine Geschichte abgleichen. Ja, kann Lüge sein. Nachträglich ist es natürlich immer relativ einfach, sowas zu sagen. Kann aber auch durchaus sein, Person ist halt gerade sehr emotional aufgewühlt.
Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Politik, gibt es einige Akteure, denen man unterstellt, dass sie sehr viel lügen. Kann man das von außen beim Betrachten des Menschen das überhaupt feststellen?
Nein, also von außen, finde ich, kann man es bis auf ein paar sehr schlechte Lügner kaum bemerken.
Aber die nach oben kommen, sind meistens sehr gute Lügner, sonst würde man schon irgendwo unterwegs falsch abbiegen, ja?
Genau, die sind meist relativ gute Geschichtenerzähler. Also es gibt eine Studie, dass Lügen zu ungefähr 3% nur erkannt werden, während die Lüge ausgesprochen wird.
Also wow.
Das ist wahrscheinlich mit Truth Bias, dass man gewöhnlich nicht unbedingt nach einer Lüge sucht. Wenn man nach einer Lüge sucht, wäre es ein bisschen höher. Aber die meisten Lügen werden zum Beispiel dadurch einfach aufgedeckt, dass sie später mit anderen Fakten abgeglichen werden. Also deshalb versuche ich auch bei Vernehmungen oder bei Gesprächen möglichst viele Sachen zu fragen, die ich dann objektiv später nachprüfen kann. Und dann gibt es unvorsichtige Lügner wie Prinz Andrew beispielsweise, der in seinem BBC-Interview, glaube ich, so 10 Lügen hatte, die man halt objektiv nachprüfen konnte. Sowas ist ziemlich dumm, zu behaupten, ich kann nicht schwitzen und dann gräbt halt die englische Presse Bilder auf, wo er schwitzt. Oder es gibt geschicktere Lügner wie Rene Benko beispielsweise, die sagen nur Sachen, die kaum nachprüfbar sind. Was weiß ich, er hatte immer sich geweigert, eine konsolidierte Bilanz vorzulegen. Aus irgendwelchen Gründen war das immer nicht möglich. Ja, sowas kann sein oder kann nicht sein. Auf jeden Fall kann ich es von außen sehr, sehr schwer nachprüfen. Und dann ist allerdings die Sache, wenn mir mein Gegenüber ständig so Sachen erzählt, die ich irgendwie nicht nachprüfen kann, dann ist das halt doch auch wieder so ein bisschen verdächtig. Muss jetzt nicht eine Lüge sein, aber ist schon irgendwie ein Warnhinweis.
Aber es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Lügen, Herr Professor Saller. Gibt es da eine Klassifizierung, die treffen Sie in Ihrem Buch? Was würden Sie sagen, welche gibt es und was sind die häufigsten Formen der Lüge?
Genau, also die schwierigste Lüge ist, ein Märchen zu erzählen. Ist also eine komplette Geschichte von vorne bis hinten zu erfinden, dass ich in Australien irgendwas gemacht habe und in Wirklichkeit war ich nie in Australien. Sowas ist sehr schwierig und können auch nur die besten Lügner, muss man sagen. Also professionelle Betrüger, die vor Gericht kommen, sind gewöhnlich sehr sympathische Leute und sehr intelligente Leute und oftmals sehr kreative Leute, die halt sowas, sich ein komplettes Märchen ausdenken könnten. Es gibt natürlich auch schlechte Lügner, die sagen dann halt einfach so, hast du das weggenommen? Nein, ich habe es nicht weggenommen. Die quasi nur ein Nein davor setzen und das Ganze verneinen und sonst irgendwie nichts dazu sagen. Und dann, was ich am häufigsten, beinahe am häufigsten finde, sind, dass Leute nicht die falschen Fakten sagen, aber Andeutungen machen, die in die falsche Richtung gehen. Beispiel. Also ich habe mal jemanden interviewt oder vernommen, eine Vertriebsleiterin, und ich habe sie gefragt, ob sie an einem bestimmten Meeting teilgenommen hat. Und dann hat sie gesagt, nee, an dem Tag war ich im Ausland und nicht in der Stadt, wo das Meeting war. Das war richtig, aber sie hatte sich halt zum Meeting zuschalten lassen und hat telefonisch dran teilgenommen. Das heißt, Ihre Antwort, ich war an diesem Tag nicht in der Stadt und ich war an diesem Tag nicht in der Stadt, sondern im Ausland, war richtig. Damit macht sie aber die Andeutung, sie könnte nicht an dem Meeting teilgenommen haben. Das hat sie aber nicht weiter gesagt. Frage immer, ist so eine Andeutung eine Lüge? Oder?
Und das an sich ist das eine Lüge, weil Sie ja die klare Frage gestellt haben, ob sie an dem Meeting teilgenommen hat oder nicht. Sie haben ja nie gefragt, vor Ort oder virtuell. Sie machen dann eine falsche Aussage. Es gibt ja aber auch solche genannte erweiterte Wahrheiten, wo man etwas suggeriert, was an sich wahr ist, aber am Ende des Tages zum Ziel eine Lüge hat, was zum Beispiel im Vertrieb extrem häufig verbreitet ist.
Ja, also ich würde sagen, der Fall war auch so. Also es war auch, sie war an dem Tag im Ausland, sie war nicht in der Stadt, mehr hat sie nicht gesagt. Und das andere war die Folgerung, die ich daraus geschlossen habe. Mhm. Trotzdem, es hängt ein bisschen von der Definition ab. Also es gibt eine sehr enge Definition, ich muss was objektiv Falsches sagen für eine Lüge. Und es gibt die weitere Definition der Folgen der die meisten Lügenforscher. Ich muss bewusst jemanden in die Irre führen. Und das kann ich auch mit einer wahren Aussage. Also auch wie Sie sagen im Vertrieb, wenn ich was sage, was zwar objektiv wahr ist, wenn ich aber mein Ziel ist, dass die andere Seite das trotzdem falsch versteht und dann falsche Schlüsse draus zieht, würden die meisten Lügenforscher würden das als Lüge ansehen. Aber es gibt eine Menge Leute, also das ist in der Geschäftspraxis, glaube ich, sehr üblich, diese irreführenden Andeutungen zu machen. Und es gibt viele Leute, die sagen dann, wieso, was ich gesagt habe, war ja objektiv richtig. Und was du für einen Schluss ziehst, ist dein Problem.
Das ist aber am schwierigsten, glaube ich, zu erkennen, weil das ist ja wirklich wahrhafte Aussage im Vergleich zur konstruierten Aussage, wo man am nächsten Tag vielleicht neue Details erkennen lässt. Hier wiederholt man genau das Gleiche. Ja,
ja, aber man muss dann natürlich einfach die Folgerung weiter nachfragen. Man muss sagen, okay, Sie waren an dem Tag im Ausland, aber jetzt nochmal haben Sie an den Treffen teilgenommen. Dass man einfach nochmal die Frage wiederholt oder schaut, heißt das denn, dass Sie nicht an den Treffen teilnehmen konnten? Und das ist man oftmals, das ist ja auch so ein Fehler bei Fragen, dass man sich teilweise scheut, zu viel zu fragen, weil man denkt, ja, ich müsste es ja schon längst verstanden haben und dann wirklich irgendwie dumm, wenn ich nochmal nachfrage. Nee, da darf man sich eben nicht scheuen, auch nochmal die Folgerung abzuprüfen, ob das wirklich die richtige Folgerung ist.
Aber und, Sie sagen ja, die Tatsache als solche existiert nicht.
Ja.
Auf jeden Fall, wortwörtlich steht in Ihrem Buch.
Ja, ja, Professor genau. Müller. Also die Tatsache, es gibt natürlich Beobachtungen und es gibt Folgerungen draus. Mhm. Beispiel, ich sehe hier jemand, der langhaarig ist und einen Rock hat, dann sage ich wahrscheinlich aus, ich habe eine Frau gesehen. 95% richtig, kann aber auch ein Schotte sein mit langen Haaren oder so. Oder vielleicht manche Männer, die halt auch Rock tragen möchten. Insofern, ja, es sind nur Beobachtungen, eine Folgerung. Manchmal sind diese Folgerungen sehr, sehr sicher. Wenn ich etwas sehe, kann ich das mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen. Aber es ist halt oft eben auch nur 99%ige Wahrscheinlichkeit. Und manchmal können Sachen eben auch noch anders sein. Und deshalb gibt es eben doch sehr viele Irrtümer, wenn man Zeugen vernimmt, dass sie etwas beobachtet haben, dass sie daraus schließen, das muss so und so sein. Und manchmal gibt es eben auch noch für diese Beobachtung eine andere Erklärung. Ja, insofern stimmt die Tatsache an sich, gibt es nicht.
Und was heißt in diesem Kontext die Nullhypothese?
Die Nullhypothese ist etwas aus der Gerichts- oder rechtlichen Befragung, die sagt eigentlich so eine Einstellung, ich gehe völlig neutral rein. Ich glaube nicht, dass alles, was mir mein Gesprächspartner sagt, wahr ist oder ich glaube auch nicht, dass alles gelogen ist, sondern ich lasse den erstmal reden. Ich versuche, verschiedene Tatsachen abzufragen und die bestätigen sich dann später oder sie bestätigen sich eher nicht. Und wenn sie sich nicht bestätigen, dann sage ich auch nicht, das ist eine Lüge, sondern ich sage, das ist halt neutral. Kann wahr sein, kann nicht wahr sein. Also ein bisschen das Gegenteil von den Truth Buyers, dass man erstmal alles für wahr annimmt, was einem erzählt wird, sondern eher, dass man erstmal alles als in neutral Zweifel sieht.
Okay, und wenn man jetzt die Praxis in den USA anschaut, die arbeiten jetzt sehr häufig mit Lügendetektoren. Was halten Sie davon und wie ist die Verbreitung in Deutschland?
Also Lügendetektoren sind gegenüber einer Person, die sich nicht damit auskennt und trainiert wird, ziemlich effizient. Lügendetektoren messen halt im Grunde Herzschlag, Schweißabsonderung, so körperliche Merkmale. Das heißt, die meisten Personen reagieren bei Lügen durchaus emotional und das ist messbar. Es gibt die sogenannte Tatwissentechnik. Diese Tatwissentechnik funktioniert so, dass man einen Befragten beispielsweise fragt, sind Sie eingestiegen durch das Fenster, sind Sie durch den Keller gekommen, haben Sie die Tür aufgebrochen? Und dann, wer der wirkliche Täter ist, würde bei der richtigen Alternative reagieren und dann würde eben dieser Lügendetektor ausschlagen. Das funktioniert ziemlich gut und wird auch in Japan beispielsweise angewandt. Dass man also mögliche Täter befragt, denen verschiedene Alternativen vorlegt und dann schaut, auf welche, und wenn sie dann auf die richtige Alternative mit irgendwelchen körperlichen Reaktionen reagieren, dann geht man davon aus, ja, vielleicht war diese Person wirklich der Täter. Jetzt sagte ich schon, erstens, in Deutschland ist es natürlich das Problem, man muss Tatwissen haben, dass der Täter nicht irgendwo anders schon in der Zeitung gelesen hat. Wenn ich einen Angeklagten befrage, dann hat er auch mal vorher in die Akten geschaut und weiß halt, wie man irgendwie in das Haus gekommen ist, beispielsweise. Zweite Sache, der Lügendetektor lässt sich manipulieren. Er lässt sich manipulieren, geübt durch Kopfrechnen, Hintern zusammenkneifen, emotional an irgendwas anderes denken. Also es gibt eine schöne Geschichte von einem britischen Häftling, der wurde wegen Mord angeklagt, ist dann beim Lügendetektortest durchgefallen, kam kurzfristig ins Gefängnis, dann wurde aufgedeckt, dass er nicht der Täter sein konnte. Dann hat er sich aber in der Zeit sehr auf den Lügendetektor konzentriert und hat das fachlich untersucht. Und er hat es geschafft, glaube ich, von 26 seiner Mithäftlinge, die alle schuldig waren, davon 21 so zu coachen, dass sie den Lügendetektortest bestehen konnten.
Also ein Geschäftsmodell, aus den Chancen einfach auch richtige Initiativen entwickeln, ja, und Umsatz generieren. Das ist exzellent.
Genau, großartig. Also insofern, ich meine, er wird immer noch angewandt, der Lügendetektortest. Er wird auch noch von staatlichen Behörden in der USA angewandt, aber auch mit einer gewissen Vorsicht. Wie gesagt, er kann hilfreich sein, aber gegenüber Profis sollte man es nicht so ernst nehmen.
Okay, und in Deutschland?
In Deutschland, also zu Lasten des Betroffenen, ist er verboten. Es ist immer, Ich kann natürlich als Anwalt auch, ich bin nicht gehindert dran, Lügendetektorentests einzuführen und zu sagen, mein Mandant hat das bestanden hier und hier haben wir einen objektiven Test. Ich kann also das schon versuchen, das als Entlastungsbeweis vorzubringen.
Okay. Und ich glaube, die besten Lügner sind die Psychopathen und Soziopathen, oder?
Teilweise. Also es ist natürlich schon so, dass bei den meisten Leuten Lügen eine gewisse körperliche Reaktion hervorruft. Was weiß ich, man ist ein bisschen nervös, man fühlt sich vielleicht schuldig dabei. Soziopathen eher weniger. Also die haben erstens diese körperliche Reaktion nicht, sondern die nehmen das halt ziemlich neutral. Und zweitens sind sie halt ein bisschen rationaler, kälter dabei, dass sie sich nicht selbst verheddern, sondern überlegen, was ist jetzt die Sache, die ich in dieser Situation objektiv am besten sagen würde. Es ist ja eine falsche Ausnahme. Gut, man weiß nicht so genau, wie viele Soziopathen es so gibt. Schätzungen gehen hoch bis zu 4%, wobei das umstritten ist.
Es ist ja nicht so, dass alle... In Führungsetagen sollte es Faktor 4 sein, ja, bis 5.
Genau. Noch mehr. Ja, also es gibt ein ganz gutes Buch, Was können wir von Psychopathen lernen?
Und?
Und das sagt eben, also die 4%, das sind nicht alle Ted Bundys oder so, die halt irgendwie Massenmörder sind, sondern es sind halt viele erfolgreiche Leute. Also James Bond wäre wahrscheinlich Psychopath. Der Autor meint, die meisten amerikanischen Präsidenten würden den Psychopathentest bestehen. Also, oder würden danach abschneiden. Also sie haben halt die Möglichkeit, rationale Entscheidungen zu treffen, die, was weiß ich, vielleicht gewisse Opfer fordern. Aber also, gibt dieses Beispiel, sie arbeiten auf einer Bahnschiene und ein Zug kommt und dieser Zug wird 5 der Bahnmitarbeiter, die dort arbeiten und Kopfhörer anhaben, wird die überfahren und wird die töten. Oder sie können den Zug umleiten auf ein anderes Gleis, da wird es dann einen Mitarbeiter, da ist dann nur einer. Und dann ist die Frage, würden Sie das machen? Würden Sie den Zug umleiten, damit statt 5 Leuten nur eine Person stirbt? Und da sagt man, Psychopathen würden zum Beispiel diese Entscheidung treffen. Während die meisten Leute sagen, nee, also ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass eine Person stirbt. Ich würde gar nicht dran eingreifen. Das heißt also, diese schwierige Entscheidung treffen, wo beide Entscheidungen relativ schlecht sind. Ja, das können Psychopathen ganz gut. Auch entgegen den Gruppendenken Entscheidungen zu treffen, können sie ganz gut. Psychopathen haben ja auch so einen oberflächlichen Charme, dass man sie beim ersten Mal durchaus sehr sympathisch finden kann. Auch das kann sehr hilfreich sein. Und natürlich einen gewissen Mut, auch Sachen zu treffen, schwierige Sachen zu machen.
Sehr spannend. Haben Sie viele Psychopathen in Ihrer Laufbahn getroffen?
Bin jetzt nicht wirklich der Psychopathenexperte, muss ich sagen. Ich glaube schon, dass man ab und zu psychopathische Züge sieht. Für so eine Schnelleinschätzung zu sagen, ja, der ist jetzt ein Psychopath, da müsste man halt jemanden haben, der sich wirklich drauf einlässt und sehr ehrliche Antworten gibt in kurzer Zeit, was ich ziemlich schwierig finde. Insofern kann ich es nicht wirklich sagen, ob ich viele getroffen habe. Ich glaube eher nicht.
Sie können ja auch aus Ihrer Perspektive zwischen sachlichen Kenntnissen unterscheiden und Intuition. Ich habe mit Professor Gigerenz darüber gesprochen, ist ein Riesenfan der intuitiven Entscheidungsfindung. Wie würden Sie das Bauchgefühl und Intuition in diesem Kontext einschätzen?
Ich glaube schon, dass das Bauchgefühl ziemlich gut ist. Also es hat uns ja evolutionär doch weit gebracht, dass man ein gewisses Gefühl haben muss, ob ich jetzt mit der Person sprechen kann oder ob mir die den Schädel einschlägt. Ja, glaube ich. Also wenn ich ein Gefühl habe, jemand, irgendwas stimmt da nicht und irgendwie glaube ich, der sagt mir nicht die Wahrheit, kann das ganz gut sein. Es ist bloß so, dass manche Leute eben besser als das Bauchgefühl sind. Also professionelle Betrüger sind halt eine Stufe besser und das sind einfach Leute, die mag man von Anfang an und denkt, das passt alles und die wirken super authentisch dabei und ja, teilweise eben nicht. Also ich hatte mal einen Fall, damals noch beim Bundeskartellamt, habe ich eine Durchsuchung durchgeführt beim Geschäftsführer. Der war völlig schockiert, dass seine Firma vielleicht an irgendwas beteiligt ist, hat komplette Kooperation zugesagt und später stellte sich raus, dass er mittendrin war. Und der war so wahnsinnig authentisch dabei. Also man dachte irgendwie so, ja, der weiß sicher nichts davon, der muss das sein. Und solche Leute gibt es eben auch, die man schwer durchschauen kann. Insofern glaube ich, Bauchgefühl, ja, kann man sich zu einem gewissen Grad drauf verlassen. Aber also jetzt mein gesamtes Vermögen würde ich jetzt nicht unbedingt drauf verwetten, weil ich jemanden in der ersten Minute so sympathisch finde.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und Wenn Sie jetzt Journalisten beobachten, Herr Professor Saller, die haben ja auch in gewisser Art und Weise, ich würde sagen, fast schon Vernehmungsansätze. Also wenn man jetzt Lanz beobachtet, wie er mit seinen Gästen umgeht, was würden Sie den Journalisten empfehlen? Ist das ein guter Weg? Ist das ein spektakulärer Weg? Oder ist das eigentlich, sollte es anders sein, weil Journalist zur Wahrheit durchdringen sollte, aber nicht auf dem Wege?
Also es gibt ganz unterschiedliche Journalisten. Also ich finde zum Beispiel ein großartiges Interview war dieses BBC-Interview mit Prince Andrew, wo die Journalistin eben auch mit sehr einfachen Fragen begann, mit bestimmten Motivationsfragen und dann immer härter wurde. Und es gibt in Deutschland besonders, finde ich, sehr oft, dass man gleich mit einer Hammerfrage beginnt. Dass man gleich mit einer sehr, sehr unangenehmen Frage für den Gesprächspartner reingeht. Der Grund ist natürlich, haben mir jetzt auch ein paar Journalisten erzählt, ich habe halt nicht unbedingt 2 Stunden Zeit Interviewtechniken, sondern ich sende meist 2 oder 3 Minuten von etwas. Und da will ich eben die wichtigste Frage gestellt haben. Aber also rein aus dem Aspekt Informationsgewinnung kriegt man wenig raus, wenn man von Anfang an mit der schwersten Frage eingeht. Außer die andere Seite möchte sie unbedingt beantworten. Also ich fände...
Herr Professor Saller, haben Sie dieses Interview mit, ich glaube, James Wallace oder Wales von der Wikipedia und Jung und Naiv mit Thilo Jung gesehen?
Ich habe es gelesen, dass der, glaube ich, auch nach 2 Minuten gegangen ist.
48 Sekunden.
48 Sekunden, ja.
Ja, und das ist eigentlich kein gutes Interview gewesen, vermutlich, ja.
Ja, also in meinem Buch erzähle ich auch so ein Interview, damals mit dem griechischen Premierminister, wie dann halt der FAZ-Redakteur nach Griechenland geflogen ist, schwere Fragen gestellt hat und war auch nach 5 Minuten vorbei. Nein. Also natürlich sowas, wenn ich als Journalist auf den Schaueffekt aus bin, dann kann das ganz interessant sein. Aber man hätte dieselben Fragen mit Wikipedia wahrscheinlich nach einer halben Stunde auch stellen können. Man hätte bloß erstmal nett einführen müssen, ein bisschen was erzählen können lassen und so weiter und dann halt eben langsam die Daumenschrauben anziehen. Und also ich weiß nicht, ob Sie dieses Interview Mioska mit Habeck gesehen haben, das ja sehr stark kritisiert wurde, weil Mioska sehr, sehr freundlich gegenüber Habeck aufgetreten ist. Manche haben gesagt, sie ist schon beinahe hat leicht verliebt gewirkt gegenüber. Das hat aber durchaus seine Vorteile. Also so öffnet man halt jemanden wirklich und bestellt ein positives Gesprächsklima vor, wo man dann später eben die schweren Fragen reinstellen kann.
Ja. Waren da die schweren Fragen danach oder ist das beim Verliebtsein und beim Öffnen geblieben? Da hätte der zweite Teil folgen sollen.
Ja, man hätte noch ein bisschen härter nachfragen
können. Also man hat Rapport hergestellt, aber daraus nichts gemacht, mit anderen Worten. Ne?
Eine schöne Frage, die Frau Mioska ja gefragt hatte, würden Sie lieber Kanzler werden oder lieber den Literaturnobelpreis gewinnen oder sowas.
Okay.
Ja, und das ist schon eine sehr positive Frage für einen Kinderbuchautor.
Okay. Aber, Herr Professor Saller, was würden Sie den Menschen empfehlen, zu verlernen, um besser durchs Leben zu gehen?
Zu verlernen?
Ja.
Ja, gibt es ein paar Sachen beim aktiven Zuhören, ein paar Downs, die man vielleicht nicht machen sollte. Zum Beispiel immer sofort jede Antwort zu werten. Also wenn ich immer sofort, wenn mir mein Gegenüber irgendwas erzählt, zu sagen, ja, das war jetzt aber nicht so schlau von dir, oder? Oder das ging jetzt aber nicht so gut. Ja, führt eben dazu, dass die andere Seite mir das nächste Mal nicht sofort wieder was erzählt. Im gleichen Sinne nicht immer sofort Ratschläge zu geben oder es besser zu wissen. Weißt du, was du hier tun solltest? Die meisten Menschen haben sich auch schon was überlegt, was sie tun sollten. Und wenn sie einen Ratschlag wollen, dann fragen sie vielleicht auch. Also dieses immer, ich weiß es besser und ich kann dir jetzt erklären, wie du es hättest machen sollen. wirkt teilweise ziemlich aggressiv und ziemlich unfreundlich und führt nicht wirklich zu guten Gesprächen. Und schließlich, auch wenn man eine lustige Person ist, wenn jemand etwas Ernstes erzählt, sich drüber lustig zu machen. Oder auch wenn es gar nicht gemein sein muss, wenn man meint, man lockert damit die Stimmung auf. Witze zum falschen Zeitpunkt führen nicht unbedingt zu einer Lockerung der Stimmung.
Herr Professor Saller, aus der Perspektive des aktiven Zuhörens, darüber spricht man ja sehr viel, wie wichtig das ist. Wie funktioniert das richtige aktive Zuhören? Was wäre Ihre Empfehlung?
Ja, Sie haben recht. Also viele Leute schreiben drüber und wenige tun es oder wenige wissen, was damit gemeint ist. Aktives Zuhören gibt so ein paar einfache Regeln, beispielsweise einfach die andere Seite nicht unterbrechen. Nicht sofort nach wenigen Sekunden sagen, ja, das war aber so, oder zu ergänzen. Es gibt nicht mal eine ganz gute Untersuchung mit Polizisten. Hat man geschaut in Vernehmungen, nach wie vielen Sekunden haben Polizisten das erste Mal unterbrochen. Das war, glaube ich, nach 8 Sekunden oder sowas. Das ist sehr wichtig. Zweitens natürlich Aufmerksamkeit zeigen. Nicht nur, selbst wenn man Multitasking kann, nicht gleichzeitig E-Mails lesen auf dem Handy. Drittens vielleicht wiedergeben, was die andere gesagt hat, paraphrasieren, ab und zu zusammenfassen. Ist auch eine ganz gute Übung, zwingt man sich selber dazu, wirklich zuzuhören, wenn die andere Seite etwas länger spricht. Also auch zeigen, dass man die andere Seite wirklich verstanden hat, Empathie zeigen. Und das ist ja so bei Empathie. Empathie heißt ja nicht Zustimmung. Empathie heißt, dass ich die andere Seite verstehe. Es heißt nicht, dass ich es genauso gemacht hätte.
Und Sie über diese kognitive Empathie, ja, Herr Professor.
Genau. Und Empathie ist ja, also manchmal denkt man auch irgendwie so, Leute, die sind mir halt irgendwie unsympathisch und da will ich jetzt nicht empathisch sein oder so. Aber im Grunde ist es eigentlich sogar mit Leuten, die man nicht mag oder die man schwierig findet, Empathie sogar am wichtigsten, dass man so ein bisschen versucht, was hat der jetzt für ein Wertesystem und was steht da dahinter?
Inwiefern ist das Wertesystem wichtig, Herr Professor Saller? Und was versteht man darunter?
Wertesystem, was es sagt, was der Person wichtig ist. Es gibt halt oft den Fehler, dass wir davon ausgehen, unser Gegenüber hat die gleichen Werte wie ich und denkt, die gleichen Sachen sind wichtig oder müssten überzeugend sein. Und ja, das ist eben oftmals nicht der Fall, sondern die andere Seite sieht eben, wie heißt das, there's a logic behind the madness. Wenn die andere Seite sich irrational verhält, gibt es gewöhnlich auch trotzdem ein gewisses Wertesystem, warum das so ist. Und wenn man das ein bisschen versteht, also das kann sehr einfach sein, wenn die Person eben sehr ähnlich ist oder wenn man solche Personen schon kennt, und es kann manchmal sehr, sehr seltsam sein. Beispiel einfach nochmal der Fall Jill Ofarim, dieses Video, das der gepostet hat, das ihn vielleicht mal 2 Tage lang Aufmerksamkeit eingebracht hat, für das er aber dann seine gesamte Karriere vernichtet hat. Also das ist schon irgendwie ein anderes Wertesystem, dass man sowas macht und dabei so ein großes Risiko für eigentlich einen relativ geringen Gewinn eingeht.
Und Herr Professor Saller, aus Ihrer Perspektive, wenn Sie ein bisschen zurückblicken, Sie haben ja auch sehr, sehr viel in der Praxis gearbeitet. Gab es einen spektakulären Fall, wo Sie grandios gescheitert sind in Ihrer Einschätzung?
Ja, also wie Hitchcock ja mal sagte, das perfekte Verbrechen, der Beweis für das perfekte Verbrechen ist, dass man nie davon hört. Also wahrscheinlich gibt es Fälle, wo man grandios gescheitert ist, aber man hat es halt nicht irgendwie mitgekriegt, weil die andere Seite so gut war, dass man es auch später nicht rausgefunden hat. Also ich hatte Ihnen den einen Fall mal erzählt bei der Durchsuchung fürs Bundeskartellamt, wo ich gemerkt habe, dass ich richtig angelogen wurde. Es gibt kleinere Fälle, wo ich es später rausgefunden habe, aber es gibt sicherlich auch Fälle, ja, wo ich es bis heute noch nicht gemerkt habe.
Aber was war Ihr spektakulärster Fall, auch der erfolgreichste, wo Sie sagen würden, da blicken Sie immer noch mit echtem Stolz drauf, weil das sehr knifflig war, aber hat eine enorme Reichweite? Wenn Sie das erzählen dürfen, ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, ich kann es jetzt nicht ganz konkret erzählen, aber es gibt schon Fälle, wo man sich halt einen halben Tag lang mit jemandem unterhalten hat und am Anfang war diese Person irgendwie sehr reserviert und sehr aggressiv eigentlich. Und irgendwie hat man dann gemeinsam Nenner gefunden und mehr Informationen rausgebracht, die sehr hilfreich waren. Und am Ende, ja, sehr verwertbare Informationen erfahren.
Und Sie erwähnen auch in Ihrem Buch einige bekannte Fälle. Was war Ihr größter Fall, wenn man... Das liegt ja bestimmt ein paar Jahre zurück.
Was ja, aber leider darf man sowas immer
immer noch nicht erzählen.
Ist ganz lustig. Ich erwähne auch in meinem Buch einen Fall, der war dann 2023 oder 2024 endgültig vorbei. Der lief über 20 Jahre. Also diese Kartellfälle laufen manchmal ziemlich lang. Das war ein Fall, da wurde lange untersucht, dann ging es zum Oberlandesgericht, dann ging es zum Bundesgerichtshof, dann ging es wieder zum Oberlandesgericht. Das war.
Wie hoch waren die Strafen?
60 Millionen Euro.
Okay, da lohnt sich ein bisschen.
Da lohnt sich ein bisschen, ja. Ja, in der Tat. Also.
Ich meine, ja, fürs Unternehmen muss man ja dann das auch zahlen können. Und je weiter das in der Zukunft ist, desto mehr Möglichkeiten hat man damit, sich die Reserven zu schaffen. Ja.
Also das war auch in der Presse, da ging es um ein, grundsätzlich kann ich es Ihnen erzählen, um einen sogenannten Informationsaustausch zulasten des Handels. Dass sich also bestimmte Hersteller, die haben also Jahresgespräche mit dem Handel gehabt. Und dann haben sie kein Kartell gebildet, aber sie haben sich gegenseitig ab und zu erzählt, was sie denn so machen werden in diesen Jahresgesprächen. Und alleine dadurch, dass ich weiß, was mein Konkurrent macht, kann ich natürlich meine eigene Geschäftsstrategie anpassen. Wenn ich weiß, meine zwei Konkurrenten werden die Preise um 7% erhöhen, dann bin ich relativ sicher, wenn ich auch meine Preise um 5-6% erhöhe. Und das war so ein Fall des Informationsaustausches.
Aber Herr Professor Saller, ist das auf der anderen Seite auch nicht sehr gefährlich? Weil wenn jemand erzählt, dass er die Preise um 7% erhöht und provoziert damit bei dem Konkurrenten eine Preiserhöhung von 6% und selbst die Preise nur um 2% erhöht und die Marktanteile wegnimmt.
Kann natürlich sein. Oft ist es allerdings bei diesen Produkten, dass es schon eine gewisse Produktdifferenzierung gibt. Also was weiß ich, wenn Sie Benzin kaufen, das ist natürlich überall dasselbe, dann machen 2% Preisunterschied etwas aus. Wenn Sie dagegen Süßigkeiten kaufen und das Hanuta kostet, weiß nicht, 5% mehr und dafür kostet die Milka-Schokolade 7% mehr, dann macht das keinen wirklichen Unterschied. Die Frage war eher, also weniger Marktanteile verlieren, sondern wäre der Handel bereit, überhaupt diese Preiserhöhung mitzutragen? Die ganzen Markenhersteller müssen ja immer mit den Edekas und Lidls und Aldis dieser Welt verhandeln. Und das sind eben sehr, sehr harte Verhandler, die nicht einfach so Preiserhöhungen akzeptieren.
Und wenn man 82% des Marktes auf 5 Händler aufteilt, ist da auch Überlegungen, deren Macht zu hinterfragen, Herr Professor Saller?
Gibt es immer wieder Untersuchungen. In der Tat, der Handel ist ziemlich konzentriert und deshalb wurden ja auch bestimmte Fusionen wie Edeka Tengelmann beispielsweise vom Bundeskartellamt untersagt, was dann durch eine Ministererlaubnis der Politik wieder aufgehoben wurde.
Das machtbeherrschende Stellung wurde aus der politischen Perspektive anders eingeschätzt. Ja.
Ja, also Herr Gabriel hat sich da schon ziemlich weit rausgelehnt. Aber ja, natürlich, also der Handel ist in Deutschland relativ konzentriert. Das hat durchaus gewisse Nachteile. Andererseits muss man auch sagen, es hat auch vielleicht gewisse Vorteile, wenn die Edeka eben hart mit bestimmten Markenherstellern verhandelt. Das heißt, also Markenhersteller können nicht einfach mal sagen, wir würden jetzt um 20% auch gerne die Preise anheben, sondern da müssen sie eben erst durch dieses Nadelöhr durchkommen und die erste Antwort wird sein, nein, machen wir nicht mit, da verlieren wir Umsatz dadurch.
Ja, absolut. Wobei das natürlich nicht für die Markenhersteller gilt, ja. Also für alle Lieferanten. Ja. Da wir das ein bisschen aus der Praxis mitkriegen, wir wissen, wie hart das ist und wie manchmal schwierig es ist, auch gerechtfertigte Preiserhöhungen zu bekommen, wenn die Rohstoffe steigen und man eigentlich dem ausgeliefert ist und in eine so Sandwich-Position von beiden Seiten erdrückt wird. Ja, das ist.
Wobei ein Markenhersteller es natürlich noch mal leichter hätten, wenn ich irgendwie als No-Name-Hersteller von Schokolade zu Edeka gehe und sage 10% mehr, dann kann ich es vergessen. Als Markenhersteller könnte ich sagen, vielleicht würden die Kunden auch 10% mehr zahlen ohne weiteres. Also hart ist es immer, aber ich glaube, für No-Name-Produkte ist es noch mal sehr viel schwerer.
Ja, absolut. Ich habe eine folgende Frage. Wenn man Sie unter Eid befragen würde, wie man Ihr Buch auf einen Satz reduzieren könnte, welcher Satz wäre das, Herr Professor Sala?
Informationen eröffnen Möglichkeiten.
Sehr schön, sehr schön. Gibt es ein anderes Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt oder beeinflusst hat?
Wenn ich jetzt so, also es gibt viele Bücher, die mich geprägt haben. Mein Lieblingsbuch vielleicht von George Orwell 1984.
Okay.
Habe ich schon in jungen Jahren gelesen. Ich habe es kürzlich mal wieder gelesen.
Erschreckend, gell?
Erschreckend weitsichtig. Es wurde ja 1948 geschrieben. 1948, 49, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch zum Beispiel zu dem Thema, was ist Wahrheit? Es gibt ja den Satz, Gewinner schreiben Geschichte. Und das ist halt dieser Satz, was ist Wahrheit ins Extrem getrieben? Wie kann ich Wahrheit? Also ich glaube zwar immer noch, dass es sowas wie eine objektive Wahrheit gibt, aber natürlich ist Wahrheit schon sehr, sehr stark davon abhängig, wer diese Wahrheit erzählt kann. Auch in unseren jetzigen politischen Zeiten.
Wie beobachten Sie diese aktuellen Entwicklungen, weil Sie sagen, wie weitsichtig der schon in 40er, 50er Jahren war? Wie gehen Sie damit um, Herr Professor Sala, als professionelle Wahrheitsbestimmer?
Ja, also ich sehe da schon mit einem gewissen Interesse, vielleicht auch mit einem gewissen Unbehagen. Das ist ja sowas wie die objektive Wahrheit halt immer mehr angezweifelt wird. Und dass man bei vielen Sachen sieht, okay, die Wahrheit, die man immer geglaubt hat, ist vielleicht doch nicht ganz so richtig. Und das ist jetzt nicht nur einerseits irgendwie, dass Trumps alternative Fakten so sind, sondern auch so Sachen wie zu Corona-Zeiten, dass Leute, die nicht die Corona geimpft sind, den Virus weniger übertragen könnten beispielsweise, was sich ja später auch so als nicht so ganz richtig herausgestellt hat. Oder die chinesische Laborthese, die damals als Verschwörungstheorie abgetan wurde und anscheinend nicht ganz so falsch ist. Also die Wahrheit ist schon in vielen Bereichen sehr relativ geworden.
Ja, und haben Sie irgendwelche Berührungspunkte mit so einer Art Shitstorm oder mit Cancel Culture schon erleben können oder müssen?
Nee, Gott sei Dank noch nicht. Gott sei Dank habe ich noch nichts zu politisch Kontroverses gesagt, um einen Shitstorm zu erleben. Mal schauen, vielleicht muss man ja heutzutage durchaus manchmal aufpassen. Ich bin eigentlich schon ein großer Freund davon, so viel Klartext wie möglich zu sprechen und auch zu schreiben. Aber es gibt eben bestimmte Themen.
Es gibt eine große Debatte, wo einige sagen, es war noch nie so in Anführungszeichen gefährlich oder mit Unbehagen verbunden, etwas auszusagen, was jetzt dem Mainstream nicht entspricht, weil das Komplikationen zur Folge hat. Denken Sie, dass das was dran ist oder ist das Gespinst von einigen wenigen?
Ich finde das schon oft so. Also ich finde schon, dass es oftmals der Mainstream auch recht hat. Deshalb ist ja auch der Mainstream. Ich sehe es bloß trotzdem, dass Leute, die komische Thesen vertreten, die meist falsch sind, aber manchmal dann eben doch nachträglich irgendwie richtig sind, sehr stark irgendwie dafür bestraft werden. Im Sinne von, dass sie nicht mehr zu Talkshows eingeladen werden oder nicht mehr zitierfähig sind und so. Das finde ich schon eine Sache, die ich durchaus schwierig finde. Auch, also nochmal auf das Buch 1984 zurückzukommen, da gibt es ja diese Sprachkonstrukt und Sprech, dass bestimmte Worte verboten werden sollen, damit man bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr denken kann, dieses Konzept. Und ich finde zum Beispiel auch solche Konzepte, dass man manche Worte überhaupt nicht mehr sagen darf, dass die aus dem Diskurs draus sind, finde ich eigentlich aus Meinungsfreiheitsaspekten höchst problematisch. Teilweise geht sowas ja auch auf niedrigeren Gerichten, dass da sowas teilweise sogar die Meinungsfreiheit untersagt wird. Gott sei Dank, unsere hohen, höheren Gerichte ab Landgerichten sind, glaube ich, doch sehr bedacht auf die Wahrung der Meinungsfreiheit. Insofern hoffe ich, dass solche Einschränkungen nicht zu weit gehen.
Kann ich nachvollziehen. Da hoffen wir, dass wir eine Besserung hier erleben und nicht eine Verschlechterung. Herr Professor Salle, gibt es einen Ratschlag, den Sie als besten Ratschlag des Lebens betrachten würden?
Ein Freund von mir hatte einmal Ärger mit seinem Chef und ging dann zum Chef und hat ihm genau seine Motive erklärt und hat ihm genau erklärt, warum das, was er so meint, eigentlich richtig ist. Was die Situation in keinster Weise verbessert, sondern stark verschlechtert hat. Der meinte, man sollte vielleicht sein Herz nicht immer auf der Zunge tragen und oft ist es so, dass der Gegenüber einen durchaus verstanden hat, was man will, sondern die Annahme, die eigene Ansicht ist immer richtig und ich muss die nur der anderen Seite erklären, dann wird sie schon verstehen, dass ich recht habe, ist eben eine ziemlich falsche Annahme.
Sehr gut. Herr Professor Sallen, die abschließende Frage. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens. Ich glaube nicht, dass es wirklich einen Sinn des Lebens gibt. Insoweit ist wahrscheinlich das Hauptziel, glücklich zu sein, andere Menschen glücklich zu machen, sich selbst glücklich machen, indem man interessante Projekte macht, indem man mit Würde lebt und andere glücklich machen, indem man ihnen ebenso hilft, ein würdevolles Leben oder ein gutes Leben zu führen.
Schön. Ich danke Ihnen herzlichst für ein wahrhaftig spannendes Gespräch. Professor Salle, hat mir Freude gemacht. Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.